Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort zur Predigt am ersten Sonntag nach Trinitatis ist das Evangelium dieses Tages bei Lukas im 16. Kapitel. Jesus sprach: Es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür, der war voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisch fiel. Doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, am Rande des Allgemeinen Pfarrkonvents letzte Woche sprach ich mit einem Kollegen kurz über die Vorbereitung der Predigt zum heutigen Evangelium. Er meinte: Sonst fließt mir das eigentlich immer recht leicht aus der Feder, anders als bei mir. Aber dieses Mal tue ich mich wirklich schwer, hier etwas von der Zusage der Liebe Gottes zu finden. Mir ging das ähnlich. Was soll das für ein Trost für den armen Lazarus sein, dass er nach seinem Tod in Abrahams Schoß landet? Selbst wenn wir uns in diesem Gleichnis auf seiner Seite wiederfinden würden, was ja angesichts unseres Wohlstandes schwer vorstellbar ist, wäre das dann nicht bloß die Vertröstung auf ein besseres Jenseits, das der Kirche seit Marx und Lenin immer wieder vorgeworfen wird? Redet Jesus damit dann nicht einer Stabilisierung ungerechter Verhältnisse das Wort? Wo ist da das Evangelium, die gute Nachricht von der Liebe Gottes? Und dann der Reiche. Der landet am Ende in der Hölle. Das sind ja mal Aussichten. So ein Gleichnis ist doch keine Mutmache, sondern Angstmache. Sollen wir etwa alles verschenken und selber wie die Bettler leben, damit wir am Ende nicht in die Hölle kommen? Das kann es ja wohl auch nicht sein. Wozu erzählt Jesus dann diese Geschichte? Diese Frage hat mir geholfen, einen Zugang zu ihr zu finden. Denn Jesus will tatsächlich keine Panikmache betreiben. Er erzählt diese Geschichte aus einem ganz gewichtigen Grund. Er macht sich Sorgen. Sorgen um die, die mehr oder weniger wohlhabend sind. Er fürchtet, dass sie bei all ihrem Reichtum das Ziel ihres Lebens verfehlen könnten und am Ende so ins Unheil geraten würden wie der Reiche hier. Darum mahnt er mit seiner Geschichte zunächst: Übersieh nicht den Lazarus. Sehr anschaulich schildert er die Situation. Auf der einen Seite ein Lebenskünstler, wie er im Buche steht. Wohlhabend, luxuriös gekleidet, jeder Tag seines Lebens ein Fest. Auf der anderen Seite ein Gelähmter, den man sicherlich wohlmeinend vor der Tür dieses Reichen abgelegt hat, damit er dort wenigstens die Brotfladen, mit denen man sich dort bei Tisch die Hände abwischt und sie dann einfach hinter sich wirft, zu essen bekommt. Er ist regelrecht auf den Hund gekommen, denn zu seinem Hunger und seiner Lähmung kommt noch, dass die Geschwüre, mit denen sein Körper übersät ist, von streunenden Hunden geleckt werden. Einrichtungen der Wohlfahrtspflege gibt es nicht, die sich solcher Problemfälle anzunehmen hätte. Hilfe ist in dieser Situation nur von der Initiative Einzelner zu erwarten, die sich mit solchen Werken der Barmherzigkeit nach landläufiger Meinung wenigstens selber einige Pluspunkte bei Gott sammeln können. Glücklicherweise hat sich die Lage bei uns deutlich gewandelt, übrigens nicht zuletzt durch den Einfluss dieser Geschichte hier. Doch unsere Steuermittel und Sozialabgaben, unsere karitativen Einrichtungen und sozialen Dienste haben das Lazarusproblem nicht einfach beseitigt. Im Weltmaßstab betrachtet wird das jedem ins Auge springen. Mancher Lazarus aus den Hungergebieten der Erde landet sogar ganz buchstäblich vor unserer Tür und soll dann möglichst schnell wieder dort verschwinden, weil er ja nur ein Armutsflüchtling sei. Doch auch im Maßstab unseres engeren Lebenskreises sind immer wieder solche Lazarusse anzutreffen. Sie wohnen hinter manchem Fenster, an dem wir täglich vorbeigehen. Äußerlich sind sie vielleicht einigermaßen versorgt, aber sie hungern nach menschlicher Nähe, nach Zuwendung und Wärme. Und unter Umständen sitzen sie sogar mit uns am Tisch. Nun hält Jesus dem Reichen hier nicht vor, dass er zu den Bessergestellten gehört. Er tadelt auch nicht, dass er besonders verdorben oder gemein wäre. Armut ist für Christen kein Gesetz. Wenn Jesus gelegentlich den Verzicht auf Besitz fordert, unter Umständen auch sehr scharf, dann nicht generell für alle, die zu ihm gehören, sondern immer im Hinblick auf die individuelle Situation derer, denen er begegnet. Er ist kein Miesmacher, der uns die Freude am Leben und an den Gaben des Schöpfers neiden würde. Aber wir haben ihn gegen uns, wenn wir dabei den Lazarus übersehen oder gar bewusst von ihm wegsehen. Die Liebe, das wird an Jesu eigenem Weg deutlich, fängt mit dem Sehen an, mit dem Aufmerken und Wahrnehmen. Es könnte sein, dass wir so korrekt sind, dass niemand an unserer Rechtschaffenheit zweifeln kann. Aber wir übersehen, wo es zuzupacken gilt. Da werden wir mitten in unserer Korrektheit schuldig. Aus Gedankenlosigkeit und Unachtsamkeit, aus Beschäftigtsein mit uns selbst, mit dem Genuss und der Sicherung unseres Lebens. Sicher ist es gut, dass wir gelernt haben, viele menschliche Probleme in größerem Rahmen anzugehen und zu bewältigen. Menschliche Zuwendung aber kann nicht einfach institutionalisiert werden. Gehört zu ihr doch die persönliche Beziehung, Spontaneität und Herzenswärme. Und die lässt sich nicht einfach durch die Zahlung von Steuern und Sozialabgaben erledigen. Jesu Sorge um seine Menschen verbindet sich mit einer zweiten Mahnung. Versäume nicht die Frist. Diese Mahnung ergibt sich daraus, wie es dem Reichen nach seinem Tod ergeht. In der Schilderung der einzelnen Züge sollten wir dabei sehr zurückhaltend sein. Jesus gibt uns hier keinen Reiseführer für das Jenseits, sondern will anhand eines Märchens, das damals im vorderen Orient im Umlauf war und das er nur wenig verändert, deutlich machen, welche Konsequenzen unsere Einstellung zu Gott, zur Welt und zu Mitmenschen haben. So groß sind diese Konsequenzen, dass sie über unser irdisches Leben weit hinausreichen. Klar zutage treten werden sie eigentlich erst in der Ewigkeit. Der Reiche wie der Arme sterben, wie Jesus erzählt. In diesem einen sind sie gleich, freilich nur darin. Was dann folgt, trennt sie aufs Gründlichste. Das Letzte, was der Reiche von seinem Geld hat, ist das Begräbnis. Der Arme dagegen bekommt den Ehrenplatz an der Seite Abrahams. Im Leben hat der Reiche den Armen ständig übersehen. Jetzt muss er ihn sehen. Er hat Lazarus nicht beachtet. Im Himmel aber ist dieser hoch angesehen. In Jesu Gleichnissen findet sich nirgendwo ein Name. Hier jedoch ist ein Name genannt. Bei Gott ist diese Jammergestalt, die von seinen Mitmenschen nur als Last, als Störung und Hindernis angesehen wurde, nicht vergessen. Ja, sein Name ist allem irdischen Augenschein zum Trotz Programm. Gott hilft, so heißt Lazarus auf Deutsch. Gott ergreift Partei für den Übersehenen und Missachteten. Das soll jeder wissen, der sich bisweilen wie Lazarus fühlt. Aber nicht nur er, auch die, vor deren Tür dieser Lazarus liegt, sollen es wissen. Gott ist auf seiner Seite, heute schon. Wer ihm nachfolgen will, der sollte sich also seine Perspektive zu eigen machen und sich wie er für den zu kurz gekommenen stark machen. Und der Reiche? Jesus übernimmt von dem umlaufenden Märchen auch den Zug, dass der Reiche Qualen erleidet. Immer wieder ist im Neuen Testament davon die Rede, dass unser Leben so oder so ausgehen kann. Jesus will uns nicht einschläfern, sondern aufrütteln. Er will, dass wir die Frage unserer ewigen Zukunft nicht auf die leichte Schulter nehmen. Unser Platz bei Gott ist ja nichts, was ich praktisch von selbst verstehen würde. Wird überhaupt jemand gerettet, dann, so meint der Apostel Paulus einmal, nur wie durchs Feuer hindurch. Jesus veranschaulicht die Größe der Qual an der Bitte des Reichen. Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge. Zwar wäre das nicht mehr als der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein, doch für ihn schon eine Menge. Diesen Dienst soll ihm ausgerechnet Lazarus tun, dem er sich zu Lebzeiten hätte zuwenden sollen. Darin deutet sich ein Bewusstseinswandel an. So unabhängig, wie er sich früher immer sah, sieht er sich jetzt nicht mehr. Auch die zweite Bitte zeigt diese Umsinnung. Wenn ich schon nicht zu retten bin, dann lass ihn doch wenigstens meine Brüder warnen. Zum ersten Mal denkt der, der bisher nur dem Auskosten seines eigenen Glücks und Wohlstands hingegeben war, an andere. Ihnen soll sein Schicksal erspart bleiben. Die Entscheidung darüber aber fällt in dieser Zeit und Welt. Darum die Mahnung, versäumt nicht die Frist. Was ihr jetzt und hier verderbt und versäumt, werdet ihr, wenn eure Zeit abgelaufen ist, nicht mehr reparieren oder ungeschehen machen können. Hört also auf, um euch selbst zu kreisen. Hört vielmehr auf Gott und sein Wort und wendet euch ihm und eurem Mitmenschen zu. Ob sich die Reichen darauf einlassen und sich ändern werden? Ob den Armen so geholfen werden wird? Dem Reichen in Jesu Gleichnis ist das offenbar nicht genug. Seiner Meinung nach wird man aus dem Kreisen um sich selbst nicht einfach dadurch herauskommen, dass man in der Bibel liest und in die Kirche geht. Mindestens müsste man so einen Blick hinter die Kulissen bekommen, der einem vor Augen führt, was die vielen Lazarusse des eigenen Lebens vor Gott gegen einen vorzubringen haben und was sie gerade deshalb erlitten haben, weil man selber so versagt hat. Wahrscheinlich leben wir heute nur deshalb so ruhig und unangefochten, weil das meiste von dem, was einst ans Licht kommen wird, uns selbst und anderen noch unbekannt ist. Jesus weiß das. Darum lässt er den Reichen aus der Qual der Flammen zu uns reden. Vater Abraham, entgegnet er. Daran liegt, dass der Mann sich als Israelit, das heißt für uns, als Glied der Kirche betrachtet. Jesus präsentiert uns hier keinen skrupellosen und gottlosen Halsabschneider. Unter der Hand macht er deutlich, dass die Zugehörigkeit zur Kirche einen nicht automatisch vor solcher Schuld und solchem Schicksal bewahrt. Man gehört zwar dazu, kümmert sich aber nicht weiter um Gott und konzentriert sich vor allem darauf, den eigenen Lebensstandard zu steigern oder zumindest zu sichern. Man kennt zwar das Wort Gottes und weiß, dass man dem Hungrigen sein Brot brechen und den Elenden, die ohne Obdach sind, ins Haus führen soll, dass man ihm seine Wege befehlen und im Vertrauen auf ihn ruhen soll, weil er es gut machen wird, aber im täglichen Leben bleibt das weithin ohne Belang. Hat der Reiche nicht recht, wenn er bittet, schicke einen von den Toten zu ihnen, dann werden sie aufwachen und ihr Leben ändern? Müsste sich die Kirche, müsste sich Gott nicht etwas anderes einfallen lassen, um seine egozentrischen Menschen auf einen neuen Kurs zu bringen? Etwas ganz Außerordentliches, etwas noch nie Dagewesenes? Wie lange schon wird sein Wort gepredigt und die Probleme sind immer noch dieselben? Vielleicht wäre das anders, wenn es eindeutig als sein Wort zu erkennen wäre. Wenn es uns einer sagte, der wie Lazarus Einblick in die Welt Gottes bekommen hat, der von den Toten käme und uns genau sagen könnte, was uns da erwartet. Doch die Bitte wird abgelehnt. Sie haben Mose und die Propheten. Hören Sie die nicht, so werden Sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Das Wunder kann vielleicht unseren Widerspruch entkräften. Und wenn es eine überwältigende Demonstration der göttlichen Macht ist, dann mag es unseren Widerstand brechen. Es wird aber nicht zu einer Veränderung im Inneren, zu einer Umkehr in unserem ganzen Wesen und Tun führen, denn dazu braucht es Vertrauen. Und das wächst nur durch eine persönliche Beziehung, durch den innigen Umgang miteinander, durch das beständige Gespräch untereinander. Darum mahnt er zum Schluss: Verschließ dich nicht meinem Wort. Jesus macht sich Sorgen um uns, liebe Gemeinde. Darum erzählt er uns diese Geschichte. Wir finden uns wahrscheinlich weder auf der Seite des armen Lazarus noch auf der des Reichen wieder. Wir gehören aber auf alle Fälle zu dessen 5 Brüdern, die noch eine Strecke ihres Lebens vor sich haben. Dabei setzt sich Jesus mit allem, was er ist und hat, dafür ein, dass wir das Ziel unseres Lebens am Ende nicht verfehlen. So haben wir weit mehr als Mose und die Propheten. Schon sie bezeugen klar den Willen Gottes und geben uns sehr konkrete Hinweise, wie das, was Gott uns gibt, auch dem Leben anderer Menschen zugutekommen soll. Vor allem aber sagt uns das der eine, der von den Toten auferstanden ist. Der Reiche durfte ihn nicht hören, wir schon. Und das ist wohl das Wichtigste, auf Jesus Christus hören. Dann erleben wir nämlich, was wirklich wichtig ist im Leben. Dass es zwar schön sein kann, sich alles leisten zu können, Klamotten, Reisen, Auto, was auch immer, aber dass es nicht das Wichtigste ist. Das Wichtigste ist, dass wir einen Gott haben, der uns liebt und dem wir mit unserem ganzen Leben und einmal auch mit dem Sterben vertrauen, der uns beschenkt und der uns füreinander da sein lässt, mit offenen Augen und Ohren und vor allem mit Liebe zu allen Menschen, so wie wir es vorhin schon in der Epistellesung gehört hatten. Dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Thank you. Sie hörten eine Predigt von Pfarrer Gerhard Triebe von der evangelisch-lutherischen Erlöserkirchengemeinde Düsseldorf, einer Gemeinde der selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirche. Die nächste Predigt können Sie hier ab kommenden Samstag 18 Uhr hören. Gott sei mit Ihnen auf Ihrem weiteren Weg.